Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Die Schweiz und die USA haben sich im Steuerstreit endlich auf eine mögliche Lösung geeinigt.
Jedes Institut kann eine Vereinbarung schließen mit den USA, um die Vergangenheit zu regeln und dann eben in die Zukunft schauen zu können,
sagt Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Die Details der Einigung aber verschweigt sie. Für den Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann ist klar:
Das deutet schon darauf hin, dass eigentlich die Amerikaner die Bedingungen diktiert haben.
Wir schauen mit ihm den Entscheid des Bundesrates an und blicken auch zurück auf frühere Konflikte Schweiz-USA. Und dann:
Etwas ganz anders machen oder es besser machen, das sind die beiden einzigen Ansätze, die zum Erfolg führen.
Mit diesem Rezept, sagt Experte Hermann Simon, spielen kleine Schweizer Firmen ganz vorne mit an der Weltspitze, auch wenn sie teilweise in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind. Dies heute in der Sendung Trend, am Mikrofon Thomas Oberer. Seit dieser Woche steht fest, die Schweiz und die USA haben sich im Steuerstreit nach zähen Verhandlungen endlich auf einen möglichen Lösungsweg geeinigt. Details bleiben zwar weiterhin unter Verschluss, doch Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat zumindest den groben Rahmen skizziert. Wie der aussieht und welche Reaktionen der Vorschlag des Bundesrates ausgelöst hat, im Beitrag von Jan Baumann und Maren Peters.
Der Bundesrat will den Banken den Weg ebnen, damit sie, jede Bank für sich, einen Schlussstrich unter den Steuerstreit mit den USA ziehen können. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf sagte dazu am Mittwoch, man habe
eine Lösung, die pragmatisch ist, die gut ist und die es vor allem ermöglicht, den Banken selbst ihr Problem jetzt in den Griff zu bekommen.
Doch bevor das möglich ist, muss das Parlament in Bern zuerst einem Sondergesetz zustimmen. Das sei nötig, damit die Banken die von den USA verlangten Bank- und Mitarbeiterdaten an die amerikanische Justiz ausliefern könnten. Noch ist völlig offen, ob das Parlament zustimmt. Die ersten Reaktionen der Politik waren skeptisch bis ablehnend. Die SP zum Beispiel kündigte Widerstand an. Die SVP stößt sich derzeit vor allem am Tempo, mit dem der Bundesrat das Gesetz noch in der Sommersession durchs Parlament boxen will. Die Bankiervereinigung ist froh, dass eine Lösung zumindest näher rückt. Mediensprecher Thomas Sutter:
Wir finden es sehr positiv, dass damit die Möglichkeit geschaffen wird, dass diese Problematik gelöst werden kann.
Gleichzeitig stoßen sich die Bankiers daran, dass die Details noch unter dem Deckel gehalten werden. Unklar ist vor allem, wie hoch die Bußen ausfallen werden, mit denen sich die Banken in den USA freikaufen können. Sogar die Banken selbst wissen, zumindest offiziell, nur vage, was auf sie zukommt.
Es sind noch sehr viele Fragen offen. Man weiß über das Programm, an dem sich die Banken beteiligen können, um ihre Vergangenheit zu regeln, weiß man noch gar nichts. Und das ist natürlich sehr entscheidend. Und das finden wir auch ein bisschen befremdlich.
Mehr als nur ein bisschen befremdlich finden die Lösung Anwälte, Treuhänder und Vermögensverwalter. Der Grund: Das neue Gesetz würde es den Banken erlauben, nicht nur Mitarbeiterdaten, sondern auch Daten von Dritten an die USA auszuhändigen. Daten von Treuhändern zum Beispiel, die amerikanischen Kunden dabei geholfen haben, ihr Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Der Verband Treuhand Swiss ist empört.
Wir werden den Eindruck nicht los, dass die Treuhänder die Fehler der wenigen Banken ausbaden müssen,
findet Patrick Neubühl, Direktor von Treuhand Swiss. Skepsis, Widerstand, offene Fragen zuhauf. Nur eines ist sicher: Der Bundesrat muss noch viel Überzeugungsarbeit leisten, um die Bedenken gegen seine Lösung des Steuerstreits auszuräumen. Derweil schießen die Spekulationen darüber ins Kraut, was das Ganze am Ende kosten könnte. Von 10 Milliarden Dollar und mehr ist die Rede. Doch Kenner der Materie winken ab. Rechtsprofessor Peter V. Kunz, der für den Bundesrat ein Gutachten verfasst hat, sagt:
Die Höhe der Buße wird nicht zuletzt davon abhängen, wie viele Banken überhaupt mitmachen, welche es sind, wie groß die US-Kundenguthaben bei diesen Banken gewesen sind. Also ich denke, die Zahlen, die rumgeboten werden von 10 Milliarden und so weiter, die sind völlig aus der Luft gegriffen, das weiß zurzeit absolut niemand.
Billig wird die Vergangenheitsbewältigung für die Banken aber sicher nicht. Das ist allen Beteiligten klar. Kommt das vom Bundesrat vorgeschlagene Gesetz im Parlament überhaupt durch, dann beginnt für die Banken erst die Arbeit. Sie müssen im großen Stil Daten über ihre Geschäfte mit amerikanischen Kunden offenlegen. Und sie müssen mehr oder weniger viel Geld bezahlen, um mit der US-Justiz ins Reine zu kommen.
Geld und Daten verlangen die USA also von der Schweiz. Das allerdings nicht zum ersten Mal. Das war schon 2009 der Fall, als die Schweiz in Sachen UBS ein Abkommen mit den USA schloss. Und auch in den 90er Jahren bei der Einigung über die nachrichtenlosen jüdischen Vermögen hier in der Schweiz. Wie weit sind diese Ereignisse vergleichbar, bei denen es immer um Geld und Daten ging? Darüber sprach Evelyn Kobler mit dem Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann.
Tobias Straumann, bevor wir in die Vergangenheit zurückschweifen, reden wir doch über das Abkommen von dieser Woche. Wenn Sie das Verhandlungsergebnis anschauen, wer saß am längeren Hebel?
Ja, eindeutig die Amerikaner, das ist, glaube ich, sehr deutlich. Das Parlament weiß ja nicht mal so genau, worüber es abstimmt. Und das deutet schon darauf hin, dass eigentlich die Amerikaner die Bedingungen diktiert haben.
Manch eine Bank hätte ja wahrscheinlich einfach gern mal eine Buße bezahlt, das mit Geld erledigt und dann wäre der Fall jetzt schon längst vom Tisch. Warum hat Geld den Amerikanern nicht gereicht?
Ich glaube, es geht vor allem darum, ein Exempel zu statuieren, damit andere Finanzplätze auch sehen, dass sie unter Druck kommen, wenn sie nicht kooperieren. Und zum anderen geht es, glaube ich, wirklich darum, alle Steuerzahler zu registrieren. Das ist, glaube ich, wirklich eine Strategie der Amerikaner, eine totale Übersicht über ihr Steuersubstrat zu gewinnen.
Also hier fordern die Amerikaner ziemlich viel Geld und eben Informationen. Aber wenn wir sonst Gerichtsverfahren in den USA anschauen, da sind die Amerikaner ja auch ziemlich pragmatisch. Man kann sich außergerichtlich auf eine Buße, auf eine Zahlung einigen und dann ist die Sache vom Tisch.
Ich glaube einfach offenbar beim Steuerthema ist es nun wirklich so, dass die Amerikaner hier die totale Transparenz verlangen, so von ihren eigenen Steuerzahlern. Und das nicht nur mit der Schweiz, sondern auch im Inland und in anderen Ländern. Und man sieht ja mit diesem neuen Abkommen FATCA, das ja wirklich auch auf eine lückenlose Erschließung von allen Steuerbetrügern, Steuerhinterziehern, aber auch allen US-Geschäften zielt, zeigt, dass da ein völlig neuer Weg entweht aus Washington.
Die Schweiz hat ja eine Art ein Déjà-vu. 2009 musste die Schweiz im Falle der UBS eben auch schon so ein Abkommen schließen, sogar zu Notrecht greifen, um den Amerikanern neben Geld eben auch Daten liefern zu können. Sind diese beiden Abkommen vergleichbar?
Vergleichbar nicht ganz. Aber 2009 war es nur eine einzelne Bank, die eben dann die Zusicherung bekommen hat, dass sie nachher wirklich geschützt ist und dass die Sache erledigt ist. Hier geht es doch viel, viel weiter, aber die zwei hängen natürlich direkt miteinander zusammen. Februar 2009 war wirklich der Moment, wo das schweizerische Bankgeheimnis extreme Risse bekommen hat. Und im Nachhinein muss man wahrscheinlich sogar sagen, dass es da in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten praktisch weggefallen ist.
Also da sagen Sie, da sind die Amerikaner erst recht auf den Geschmack gekommen. War da eine Art Tabubruch?
Eindeutig, das ist eine große Wende in der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte. Das war vorher undenkbar, dass man so weit gehen würde. Und davon ausgehend hat man natürlich daneben in Washington immer weiter gesucht und weitergehende Forderungen stellen können, weil man gesehen hat, dass die Schweiz da nachgibt.
Die Schweiz hat 2009 ja sogar zu Notrecht gegriffen, um weit über 4'000 Kontoinformationen offenlegen zu können. Dieses Mal hat der Bundesrat darauf beharrt, das im ordentlichen Rechtsrahmen tun zu können, aber kein Notrecht anzuwenden. Ist das schon mal im Vergleich zu 2009 ein Fortschritt?
Ich glaube, rechtsstaatlich eindeutig. Es ist ja dann eben so, dass die USA dann ganz ordentliche Rechtshilfeverfahren einhalten müssen. Das ist in dem Sinn sicher ein Fortschritt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Tatsache, dass man all diese Daten zu Mitarbeitern und Treuhändern und Anwälten liefern muss, das ist ja wahnsinnig. Also das geht weit über 2009 hinaus und ist eigentlich, wenn man sich das überlegt, nur eine Möglichkeit, um das Rechtshilfeverfahren dann sehr schnell zu beschleunigen. Also dass man den USA trotzdem sehr viele Daten gibt, sind einfach nicht Kundendaten, aber man gibt ihnen unglaublich viele Daten, damit sie nachher ihre Kunden dann wirklich verfolgen können, die das Gesetz gebrochen haben.
Buße zahlen und eben solche Daten liefern, das ist das eine. Welche Rolle spielt denn Buße tun?
Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Das war schon früher so, dass man eben sich durch eine Einigung davon sozusagen bewahren konnte, wirklich Schuld einzugestehen. Man hat das ja eher dann gemacht in einem Rahmen eines Hearings, zum Beispiel die UBS hat sich ja da entschuldigt. Oder auch früher, wenn ich in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgehe, 1946, das Washingtoner Abkommen, da hat die Schweiz 250 Millionen Dollar bezahlt, ohne aber ein Schuldeingeständnis zu machen. Und ich glaube, das hat sicher auch innenpolitische Gründe, dass man, das ist doch ein Riesenschritt, wenn man auch Schuld zugesteht als Staat für etwas, was ja eigentlich die eigenen Gesetze gar nicht verletzt hat.
Wenn wir in den Geschichtsbüchern nicht ganz bis zum Zweiten Weltkrieg gehen, aber in die 90er Jahre, Ende der 90er Jahre, da musste die Schweiz ja auch schon mal Geld und Daten an die USA liefern. Damals ging es um nachrichtenlose Vermögen aus dem Zweiten Weltkrieg. 1,25 Milliarden Dollar haben die Grossbanken bezahlt, Konti wurden offengelegt. Lässt sich das ebenfalls in diese Serie von Einigungen mit den USA einreihen?
Was sicher ähnlich ist wie heute, ist, dass das Verhältnis mit den Vereinigten Staaten viel schwieriger geworden ist seit dem Ende des Kalten Krieges. Die Schweiz hatte sicher in der Nachkriegszeit auch viel Spielraum, weil sie sozusagen ein wichtiger Flugzeugträger war für die Vereinigten Staaten. Es war ein wichtiger Ort, wo man sich treffen konnte. Auch übrigens für die osteuropäische Seite war die Schweiz wirklich ein wichtiger Ort, wo man sich austauschen konnte mit dem Westen. Das ist weggefallen in den 90er Jahren. In dem Sinne gehört diese Geschichte tatsächlich zur Gegenwart. Da war ja das erste Mal, dass man sich in Bezug auf die Banken wirklich einen großen Konflikt mit den USA aufbürdete und gesehen hat, dass eigentlich da sehr wenig Verständnis vorhanden ist und auch keine Rücksicht genommen wird auf die schweizerische Geschichte und das traditionell eigentlich gute Verhältnis zwischen USA und der Schweiz.
Also dann sagen Sie eigentlich, es ist kein Zufall, dass das alles erst nach dem Zweiten Weltkrieg zum Kochen kam oder eben zu solchen Eskalationen kam. Vielleicht hätte es ja auch schon früher mal Anlass gegeben.
Ja, ich meine, das Thema mit den nachrichtenlosen Vermögen ist ja immer wieder aufgetaucht, schon in den 50er und dann 60er Jahren. Aber dass es wirklich eskalierte, glaube ich, hat sehr stark damit zu tun, dass der Kalte Krieg vorbeigegangen ist. Und man muss da auch ganz praktische Dinge anschauen. Zum Beispiel die Öffnung der Archive im Osten hat natürlich das ganze Thema Holocaust, Zweiter Weltkrieg wieder neu in der Geschichte aktuell gemacht. Man konnte plötzlich Dinge untersuchen, die man vorher nicht untersuchen konnte. Und das hat natürlich auch mit dem Fall der Mauer zu tun. Vorher war das nicht so einfach, diese Dokumente zu sehen.
Tobias Straumann, dreimal muss die Schweiz in jüngster Vergangenheit mit den USA sich einigen, weitgehende Zugeständnisse machen, eben wirklich Informationen liefern und damit das Schweizer Recht doch ziemlich arg strapazieren, um das tun zu können. Welche Lehren kann denn die Schweiz heute jetzt ziehen?
Also, ich glaube, das Wichtigste ist, gilt für alle kleinen Länder, dass sie können immer wieder wichtige Funktionen übernehmen für die großen Länder. Zum Beispiel die ganze Sache mit der Holdingbesteuerung oder auch jetzt dieses Thema. Das wäre ja nie möglich gewesen, wenn die großen Länder das nicht toleriert hätten und zum Teil sogar auch froh waren, dass sie quasi einen sicheren Hafen vor der Haustür hatten. Und die kleinen Länder können diese Funktion in gewissen Phasen sehr gut übernehmen. Da werden sie vielleicht auch sogar unterstützt dabei indirekt, aber die Gefahr ist immer, wenn man eine solche Funktion übernimmt, dass man vergisst, dass das nicht auf ewig ist, dass sich die Koordinaten sehr schnell ändern können. Und ich glaube, das ist wichtig. Die Schweiz kann, oder eben auch andere Länder, ich denke jetzt zum Beispiel an Singapur, man kann ganz wichtige Funktionen übernehmen und die zum Teil eben vordergründig sogar gegen die Interessen der Großen spielen. Aber man muss einfach merken, dass man dieses Spiel nicht ewig treiben kann. Und das, glaube ich, haben wir völlig vergessen, weil wir quasi ab dem Ersten Weltkrieg durch die Vermögensverwaltung doch ein sehr wichtiges Geschäft gehabt haben und nie gemerkt oder vergessen haben, dass das eigentlich nur auf Zeit war. Das hat sehr viel mit der geopolitischen Situation gehabt. Erster, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg. Und das war nicht etwas, was man auf ewig tun konnte. Ich glaube, diese Lehre kann man ziehen.
Also, dass man weitsichtiger agiert?
Ja, dass man sich einfach überlegen muss, wenn man, sag mal, in einer Phase von geopolitischer Instabilität gewisse eben Gelder zum Beispiel bekommt, dass man die einfach nur temporär bekommt und dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Situation immer so bleibt. Und eben zum Beispiel auch eben Besteuerung, Holdingbesteuerung, das geht alles zurück auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, als es eben ein Riesenbedürfnis gab für Vermögenstransfers in kleine, stabile Länder. Das ist heute einfach nicht mehr so. Und das, glaube ich, das muss sich ein Land sehr gut überlegen, das klein ist, außenpolitisch schwach ist, inwiefern es da eben in der internationalen Wirtschaft eine Nische hat, die gar nicht richtig nachhaltig ist. Und das wird immer wieder der Fall sein. Bei dem Thema ist es sehr offensichtlich, aber ich kann mir vorstellen, dass es eben bei anderen Themen dann auch plötzlich wieder mal auftauchen könnte.
Also es könnte auch die nächste Front mit den Amerikanern schon bald geben?
Ja, man weiß es nicht. Plötzlich sind unterschiedliche Standards, zum Beispiel bei der Beurteilung von Medikamenten, könnten ein Problem sein oder andere Wettbewerbsvorstellungen. Man muss einfach sehr, sehr genau überlegen, wo man sozusagen diese Unterschiede in der Regulierung wirklich voll ausnutzt und vor allem, wie lange man sie ausnutzt. Es gibt Momente, wo das absolut in Ordnung ist und toleriert wird. Und dann gibt es bei den großen Ländern manchmal plötzlich ganz schnelle Wendungen, Und da muss man dann sehr flexibel reagieren. Und das ist halt schwierig, wenn man mal ein Geschäft aufgebaut hat über Jahrzehnte, dass man merkt, dass es eigentlich immer nur temporär zulässig war. Und das, glaube ich, das sieht man jetzt im Moment sehr gut.
Sagt der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann im Gespräch mit Evelyn Kobler. Und gleich als nächstes im Trend, wie kleine Schweizer Firmen in einer Nische ganz groß werden. Doch zuerst die wichtigsten Wirtschaftsthemen der Woche in Kürze.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Klaus Bonanomi.
Nicht nur ausländischen Steuersündern soll es an den Kragen gehen, auch Schweizer Steuerhinterzieher sollen künftig härter angepackt werden. Der Bundesrat will das Steuerstrafrecht verschärfen, wie Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf am Donnerstag ankündigte.
Wir sind der Auffassung, dass es für die Steuermoral schlecht ist, wenn man Steuerdelinquenten nicht bestrafen kann.
Auch bei Verdacht auf bloße Steuerhinterziehung sollen die Steuerverwaltungen künftig Bankauskünfte verlangen können. Das freut den Präsidenten der kantonalen Finanzdirektoren Peter Häcklin.
Es ist der richtige Weg, weil bei der normalen Steuerveranlagung hat die Steuerbehörde nach wie vor keinen direkten Zugang auf Bankdaten. Nur im Steuerstrafverfahren, dort soll diese Möglichkeit geschaffen werden. Und auch nur, wenn der Vorsteher der kantonalen Steuerverwaltungen eine Ermächtigung dazu gibt.
Die lange Suche hat ein Ende. Die Direktion für Arbeit beim SECO bekommt einen neuen Leiter. Der Ökonom Boris Tücher übernimmt den wichtigen Leitungsposten, der zuständig ist für die Arbeitsmarktpolitik des Bundes, von der Arbeitslosenversicherung bis hin zur Personenfreizügigkeit und den flankierenden Massnahmen. Tücher war unter anderem für den liberalen Think Tank Avenir Suisse tätig und als wirtschaftspolitischer Berater der Bundesräte Couchepin, Deiss und Leuthard. Im ersten Quartal ist das Schweizer Bruttoinlandprodukt um 0,6% gewachsen im Vergleich zum Vorquartal. Damit liegt das BIP-Wachstum leicht über den Prognosen. Treiber des Wachstums waren die Bauinvestitionen, der Außenhandel und der private Konsum, wobei die Haushalte vor allem mehr Ausgaben für Gesundheitskosten und fürs Wohnen.
Trend.
Sie sind kaum bekannt, liefern ihre Produkte aber in alle Winkel der Welt. Mittelständische KMU in der Schweiz. Erfolgreich sind sie meist mit einem Nischenprodukt, das über Jahre ständig weiterentwickelt wird. Seit 25 Jahren befasst sich der Autor, Wirtschaftsprofessor und Unternehmer Hermann Simon mit solchen Hidden Champions. Dass es gerade in der Schweiz viele solche gibt, ist für ihn nur logisch. Charles Liebherr.
Es gibt ein wesentliches Erfolgsrezept, wie man Weltmeister in der Nische werden kann, sagt Hermann Simon.
Etwas ganz anders machen oder es besser machen, das sind die beiden einzigen Ansätze, die zum Erfolg führen.
Darum konzentrieren sich Hidden Champions meist auf eine Nische, einen Markt für meist nur ein hochspezialisiertes Produkt. Unternehmen, die sich so ausrichten, sind dementsprechend auch ganz anders organisiert. Flache Hierarchien, viel Verantwortung für alle Mitarbeitenden. Eine ständige Herausforderung, vor allem wenn die Unternehmen erfolgreich sind und wachsen und nach ihre Produktepalette erweitern.
Komplex wird es, wenn man diversifiziert. Und das müssen einige Hidden Champions auch tun, weil ihre Stammmärkte nicht mehr wachsen oder sie da schon sehr groß sind. Und dann machen es die Hidden Champions in der Regel so, dass sie eine neue Firma gründen, die das neue Geschäft betreibt und dann wieder wie ein Hidden Champion fokussiert auf einen Markt agieren kann.
Ein weiterer Erfolgsfaktor von Nischenanbietern ist deren besondere Beziehung zu ihren Kunden. Meist sind es wenige, große, treue Kunden.
Diese Bindung oder Abhängigkeit, die ist in der Regel zweiseitig, weil wenn ein Hidden Champion oft 60%, 70%, 80% Weltmarktanteil hat, dann ist er auch nicht ersetzbar. Alleine schon von der Kapazität her, aber auch von der Qualität. Die Kundentreue ist extrem hoch. Viele haben Kunden über Jahrzehnte, weil sie die Kunden zufriedenstellen.
Zufriedene Kunden heißt konkret, dass Hidden Champions ihre Produkte ständig weiterentwickeln, entlang den konkreten Bedürfnissen ihrer Kunden. Innovation findet nicht in abgekoppelten Abteilungen, verantwortlich für Forschung und Entwicklung statt. Innovationen entstehen meist im Rahmen konkreter Projekte mit dem Auftraggeber zusammen. Hermann Simon nennt das Beispiel Flexi. Der Weltmarktführer für Hundeleinen, exemplarisch für eine extreme Spezialisierung.
Die haben ganz andere Innovationsprozesse. Die Die Firma Flexi macht nur diese flexiblen Hunderollleinen, hat 70% des Weltmarktes. Die kümmern sich nur um flexible Hunderollleinen. Die wissen mehr über dieses Produkt als der Rest der Welt zusammen. Und diese Spezialisierung führt dazu, dass die Hidden Champions sehr viel innovativer sind als Großunternehmen.
Hidden Champions bedienen nicht nur Nischen, sie produzieren auch auffallend häufig fernab der großen Masse, außerhalb von Industriezentren, meist in der Provinz. Ihr Personal suchen sie meist in ihrer Region. Finden sie einmal keine Fachkräfte vor Ort, schaffen sie es dennoch relativ einfach, auch hochspezialisierte Fachkräfte zu überzeugen, in die Provinz zu ziehen. Auch das hat viel damit zu tun, dass sie Nischenanbieter sind.
Denn diese Firmen sind ja Spitze auf ihrem Gebiet. Dann sind sie auch international. Das heißt, man kann jungen Leuten Auslandseinsätze anbieten. Sie wachsen schnell in Verantwortung hinein. Diese Firmen haben also durchaus Vorteile gegenüber großen, mehr bürokratischen Unternehmen. Und irgendwie schaffen die Hidden Champions, so ihre Weltorganisationen aufzubauen.
Und sie schaffen es auch besser als die Großen, ein eingeschworenes Team zu bleiben. Die Mitarbeitenden bleiben dem Unternehmen über viele Jahre treu. So auch die Chefs, beobachtet Hermann Simon.
Die Chefs der Hidden Champions bleiben 20 Jahre im Schnitt an der Spitze ihrer Unternehmen. In Großunternehmen sind das zurzeit 6,2 Jahre.
Anders und besser in jeglicher Hinsicht. So ticken Hidden Champions.
Fritschi, Büchi, Thermoplan, DT Swiss oder Birchmeier, das sind fünf solcher Hidden Champions aus der Schweiz, die genauso funktionieren. Wir haben sie diese Woche in einer Serie porträtiert. Fünf Firmen, fünf Beispiele, wie man relativ klein und unbekannt sein kann und dennoch seine Produkte in alle Welt exportieren kann. Die Serie über Hidden Champions in der Schweiz finden Sie im Internet zum Nachhören auf www.srf.ch.
Trend.
Auch wenn viele Schweizer Unternehmen, wie gehört, sehr erfolgreich sind, bei fast allen, kleinen und großen, zeigt sich das gleiche Bild. Auf den Chefsesseln sitzen vor allem Männer. Jetzt beginnen sich die Verhältnisse zu ändern. 2012 war ein Schlüsseljahr für Frauen in Top-Positionen. Zu diesem Schluss kommt der Schilling-Report. Dieser Bericht untersucht Jahr für Jahr die Geschlechterverhältnisse auf den Teppichetagen der knapp 120 größten Schweizer Unternehmen. Barbara Wittmer.
Frauen ganz oben an der Spitze von Unternehmen sind noch immer eine Rarität. In den letzten Monaten hat sich allerdings einiges getan. So hat nun die Post eine Frau als oberste Chefin. Gleiches gilt für die beiden Stromkonzerne Alpiq und BKW. Und auch sonst sind die Geschäftsleitungen und Verwaltungsratsgremien der größten Schweizer Konzerne weiblicher geworden, stellt Headhunter Guido Schilling fest.
2012 war der Durchbruch der Frauen im Topmanagement und in den Verwaltungsräten.
Seit 8 Jahren untersucht Schilling die Geschlechterverhältnisse auf den Teppichetagen, nachdem sich jahrelang immer das gleiche Bild zeigte, nämlich Männer unter Männern, so beginnen sich nun die Verhältnisse zu wandeln.
Die Unternehmen haben in den letzten 10, 15 Jahren außerordentlich viel für die Förderung der Frau in Führungsteams getan und das ist jetzt erstmals richtig messbar im vergangenen Jahr.
Vielen Unternehmen gelingt es heute beispielsweise, Frauen länger und erfolgreicher im Beruf zu halten. Damit ist die Basis für weitere Karriereschritte gelegt. Frauen auf qualifizierten Fachpositionen können gezielt gefördert und fit gemacht werden für einen Job im Top-Management.
Wenn ich jetzt auf diese 8 Jahre Schilling Report zurückblicke, es ging enorm viel.
Nicht nur die Unternehmen veränderten sich, sondern auch die Lebenspläne vieler Frauen. Sie seien heute stärker bestrebt, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen, beobachtet Guido Schilling. In Zahlen ausgedrückt heißt das, mittlerweile beträgt der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen 6 statt nur 4%. In den Verwaltungsräten sind es 12 statt nur 10%. Damit sind die Frauen immer noch klar in der Minderheit. Aber es sei endlich Bewegung ins Gefüge gekommen, betont Guido Schilling. Das sehe man vor allem dann, wenn ein Unternehmen einen neuen Verwaltungsrat suche.
Wir haben jetzt jede 4. Besetzung eines Verwaltungsrats mit einer Frau. Und das führt bei Unternehmen, welche zum Beispiel noch keine Frauen im Verwaltungsrat haben, mindestens zu einem kleinen Erklärungsbedarf.
Der Druck, gezielt Frauen zu suchen oder sie im eigenen Unternehmen zu fördern, nimmt zu, denn gemischte Teams leisten bessere Arbeit als einseitig zusammengesetzte Männergremien. Diese Erfahrung machten verschiedene Unternehmen, wenn sie ihre Führungsteams verbreiten, beobachtet Schilling. Der Headhunter geht davon aus, dass sich der Frauenanteil in den Unternehmensführungen bis 2020 fast verdoppeln könnte.
Wir sind der Meinung, bis 2020 haben wir 10% Frauen in den Geschäftsleitungen und wir haben 20% Frauen in den Verwaltungsräten. Und wenn wir das erreichen, darf jeder, der sich unternehmerisch engagiert, in der Schweiz auch etwas stolz sein.
Von norwegischen Verhältnissen wären wir dann aber noch immer weit entfernt. In den dortigen Verwaltungsräten beträgt der Frauenanteil mittlerweile 40%.
Der Beitrag von Barbara Wittmer. Und das war Trend. Uns hören Sie nächste Woche wieder oder wann immer Sie wollen, rund um die Uhr als Podcast unter srf.ch/trend. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.